ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. An diesem Freitag hat uns natürlich ein Thema ganz besonders beschäftigt: die tödlichen Polizeischüsse auf einen Mann in Rahlstedt. Es gibt noch sehr viele offene Fragen in dieser Sache, aber ein paar sind auch schon geklärt und die beantworten wir euch gleich hier. In Hamburg gibt es jetzt nicht nur einen Hafen für Schiffe, sondern auch einen für Drohnen. Der neue Drohnport nahe der Veddel ist eine Art Schaltzentrale mit Start- und Landefeld. Wer da Drohnen aufsteigen lässt und wofür, das erfahrt ihr bei uns. Und dann fängt heute ja die Fußball-Europameisterschaft an und das große Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld. Wir haben da heute nochmal schnell einen Rundgang gemacht, um zu schauen, wie es denn aussieht mit den Vorbereitungen. Und hier bekommt ihr noch ein paar letzte Infos, auch zum Sicherheitskonzept. Das und mehr sind unsere Themen am Freitag, dem 14. Juni. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Als ich heute Morgen das erste Mal die Nachrichten eingeschaltet habe, da war ich auf einen Schlag hellwach. Ein tödlicher Polizeieinsatz in Rahlstedt. Die Polizei hat in der Nacht einen Mann erschossen. Der soll vorher auf Polizistinnen und Polizisten gefeuert haben. Inzwischen weiß man auch schon ein bisschen mehr über den Hintergrund. Aber ehe ich darüber mit unserem Polizeireporter Ingmar Schmidt spreche, hören wir uns noch mal kurz an, was Anwohnerinnen und Anwohner in Rahlstedt von diesem schrecklichen Vorfall mitbekommen haben.
Also am Anfang habe ich Schreie gehört, ein lautes Hilfe, dass es brennen sollte. Nach kurzer Zeit kamen Schüsse aus der Wohnung. Und dann habe ich nur SEK gesehen, Verstärkung. Und irgendwann nach einer guten halben Stunde oder länger war es auch dann vorbei. Die Wohnung war dann gesichert.
Geschrei, Hilfe, Hilfe. Da hatte ich auch Angst gehabt. Ne? Das Schießen in der Wohnung, ne? Da kann man wundern, ne? Dass man Angst hat. Ist ja noch nie bei uns. Wir wohnen hier 40 Jahre. Noch nie was vorgekommen.
Ja, das waren Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Mehrfamilienhaus in der Wohliner Straße. Ingmar, du hast heute schon ein bisschen was über diesen dramatischen Vorfall in Erfahrung bringen können. Erzähl doch bitte erstmal von dem, was man jetzt im Moment so weiß. Was ist da in der Nacht passiert?
Ja, also auch das war nicht minder dramatisch, denn der 81-jährige Vater, der lief plötzlich durchs Treppenhaus, lief laut um Hilfe, haben ja auch die Nachbarn so beschrieben. Der hatte schwere Brandverletzungen im Gesicht und wohl auch Rauchgas eingeatmet. Und dann stellte sich heraus, der eigene Sohn hatte ihn offenbar angezündet, vermutlich sogar im Schlaf. Die Nachbarn haben dann Hilfe geholt. Die Feuerwehrleute haben den 81-Jährigen auch versorgt. Doch als dann die Polizisten hinzukamen, da eskalierte das Ganze. Dann schoss der Sohn, der 51-Jährige, plötzlich auf die Beamten. Und wir haben auch Videos gesehen, wo die dann mit gezogener Pistole nachts aus dem Treppenhaus rausrennen, weil auf sie geschossen wurde. Und die mussten sich in Sicherheit bringen. Und dann haben sie das SEK alarmiert. Dann hat der Mann erneut auf die Beamten geschossen. Und die haben dann zurückgeschossen und ihn eben tödlich getroffen.
Ist ja wirklich eine hochdramatische Nacht gewesen, da in Rahlstedt. Was weiß man denn inzwischen über diesen 51-jährigen Mann, über den Sohn, der erst den Vater angezündet hat und dann ja die Polizisten attackiert haben soll?
Ja, so richtig viel weiß man noch nicht, aber die Polizei sagt, es wird natürlich vermutet, das liegt ja auch nahe, dass sich der 51-Jährige in einer Art psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Ob es da jetzt irgendwie eine Vorgeschichte gab oder wodurch das ausgelöst wurde, das wissen wir natürlich nicht. Die beiden sollen dort zusammen in dieser Wohnung, in dem Mehrfamilienhaus in der Wolliner Straße gewohnt haben. Aber allein dieser nächtliche Angriff eben, den Vater irgendwie anzuzünden oder die Kleidung anzuzünden, während der vermutlich im Bett liegt, das deutet ja auch darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmte. Was noch ganz unklar ist, ist, womit dieser Sohn eigentlich geschossen hat und woher er auch diese Waffe hatte. Ob das jetzt tatsächlich scharfe Munition war oder womöglich eine Schreckschusspistole, das ist noch unklar.
Die Polizei hat ja geschossen, weil der Eindruck war in der Nacht, dass es sich um eine echte Pistole handeln würde. Ist das denn eigentlich zu erkennen für Polizistinnen und Polizisten, ob es jetzt eine echte oder eine unechte Waffe ist in so einer Situation?
Nein, und das ist, glaube ich, auch genau das Problem. Das haben wir bei anderen Einsätzen von Polizisten auch schon mal gehört, dass auch eine Schreckschusspistole, zum einen sehen die täuschend echt aus, zum anderen haben die auch genauso ein Mündungsfeuer wie eine echte Waffe. Und da einem ja nun nicht bei einem solchen Einsatz jetzt die Kugeln wirklich um die Ohren fliegen, weil man weiß ja auch gar nicht, wo genau der dahin schießt, ist das für die Beamten nicht zu erkennen. Und in dem Moment geht es ja auch darum, der Mann hatte schon seinen Vater ja offenbar angezündet. Wer weiß, was er als nächstes getan hätte. Also da muss man dann auch schnell reagieren. Und wenn dann ein SEK beschossen wird von so einem Mann, dann gibt es eigentlich nicht viele Wahlmöglichkeiten. dann schießen die zurück. Aber auch das wird natürlich vom Dezernat für interne Ermittlungen dann nochmal genau geguckt. War das alles gerechtfertigt? Wie viele Beamte haben auf den Mann geschossen? Wie oft wurde er getroffen? Und all das wird dann auch noch recherchiert.
Vielen Dank dafür, Ingmar Schmidt. Ihr erinnert euch sicher noch an die Nacht vom 4. November. Da hatte ein Mann den Hamburger Flughafen über 18 Stunden blockiert. Er hatte vorher seine kleine Tochter von der Mutter entführt und dann hat er verlangt, mit dem Kind in die Türkei ausgeflogen zu werden. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Seit April läuft vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen den 35-Jährigen. Und da hat der Staatsanwalt heute 12 Jahre Gefängnis für den Mann verlangt. Was er getan habe, sei, so wörtlich, der Gipfel der Selbstjustiz. Seine Anwältin sprach dagegen von einer Verzweiflungstat. Im Hamburger Hafen, da ist heute eine Art Hafen für Drohnen eröffnet worden. Der heißt auch Droneport. Das ist eine Schaltzentrale, von der aus 900 Drohnen gesteuert werden können. Dietrich Lehmann hat sich das heute zur Eröffnung schon mal angesehen. Dietrich, wie genau stelle ich mir das jetzt vor? Also sieht das jetzt aus wie so ein Flughafentower, in dem Lotsen sitzen oder... Wie sieht das aus?
Naja, also im Flughafen, der Vergleich ist jetzt nicht ganz abwegig, aber es ist alles natürlich viel kleiner. Drohnen sind ja manchmal nur eine Hand groß, manchmal sind sie auch 1,5-2 Meter von der Spannweite her. Also da gibt es ganz unterschiedliche. Ich habe heute welche gesehen, die sind noch ein bisschen größer, kommen wir vielleicht gleich drauf. Deswegen ist diese Start- und Landefeld, ist ja keine Landebahn, auch nur so ungefähr 10 mal 10 Meter. Es gibt richtig so Markierungen und blinkende Lampen an der Seite. Das sieht
also
wirklich aus
wie Flughafen.
So ein bisschen Modellflughafen, muss man sagen. Und der Tower, das sind ein paar Container, die übereinander gestapelt sind und da drin sehr viele Computer und das ist letztendlich so die Steuerungseinheit, womit man die Drohnen steuern kann.
Und warum brauchen wir einen Hafen für Drohnen in Hamburg?
Naja, also das ist vor allen Dingen so ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite rechtlich, aber auch sicherheitsmäßig natürlich. Drohnen, wir erinnern uns, wenn wir jetzt nicht gerade Bundeswehr sind, dann dürfen wir Drohnen nur fliegen, soweit wir sie sehen können. Das gilt auch für zivile Anwendungen, wenn man zum Beispiel eine Brücke inspiziert oder irgendwie den Kirchturm abfliegt. Also man muss diese Drohne immer in Sicht behalten. Und das ist natürlich so ein bisschen, die Drohne kann eigentlich viel mehr. Und dieser Droneport, der Drohnenleitstand im Hamburger Hafen ermöglicht es eben, dass man diese Drohnen fernsteuert. Also der Pilot muss nicht mehr in Sichtweite sein, sondern die Drohnen können wirklich ausschwärmen, viel weiter fliegen. Aber Voraussetzung ist natürlich nach wie vor, dass jemand die Kontrolle drüber haben muss. Also der Drohnenpilot, nenne ich ihn jetzt mal, der steuert das Ding und sieht dann natürlich über Kameras und über Mobilfunknetz immer, wo ist das Ding, was hat es gerade vor sich und dieser Leitstand koordiniert das Ganze.
Und was sind da so die konkreten Einsatzfelder? Also ich weiß, dass die Polizei ja auch das nutzen will. Wofür braucht die Polizei sowas? Hast du da mal Beispiele?
Naja, also die Polizei nutzt Drohnen ja zum Beispiel schon, um Unfallorte zu vermessen oder wenn Versammlungen sind, Demonstrationen oder jetzt beim Fanfest, dann kreist da sicherlich über dem Heiligen Geistfeld auch eine Drohne, die guckt, ist da was los, gibt es irgendwo Gedränge, gibt es da irgendwie Dinge, die vielleicht nicht so sein, da ist der Drohnenpilot in der Nähe. Aber hinzu, es gibt natürlich auch Einsätze, wo man sagen kann, da kann man vielleicht eine Drohne fernsteuern. Wenn jemand gesucht wird, ein vermisstes Kind zum Beispiel oder jemand ist ausgebrochen, dann kann man natürlich bislang das nur mit dem Polizeihelikopter die Bälle machen, in Zukunft auch eine Drohne losschicken, die dann einfach quasi in relativ niedriger Höhe hinterherfliegen kann. Es gibt noch so ein Sondereinsatzgebiet, nenne ich es mal, bei der Hamburger Polizei. Die ist nämlich für die ganze Wasserstraße auf der Elbe bis Cuxhaven zuständig. Das ist alles Hamburger Wasserschutzpolizei und da wird nicht nur mit Booten gefahren, sondern auch regelmäßig die Strecke abgeflogen mit einem Helikopter. Da sagt der Polizeipräsident, das können wir viel günstiger machen mit einer Drohne, die wir eben aus dem Hamburger Hafen ausstatten. Günstiger, umweltfreundlicher und auch viel leiser.
Und hast du da heute auch schon Drohnen abheben sehen?
Also das sind wirklich spacige Drohnen, muss ich sagen. Also ich dachte, ich kenne so ein bisschen was. Meine Jungs spielen gerne mit Drohnen rum und fliegen im Garten rum. Aber das hat wirklich, in dieser Anwendung hat das damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also wenn ich Ihnen heute Abend die Bilder zeige, die werden begeistert sein, glaube ich. Die sagen, kaufe ich mir auch sowas, Papa. Nein, also das sind teilweise Drohnen, die sind so einen Meter im Durchmesser, noch größer, haben nicht nur 4 Rotoren, sondern einfach noch wesentlich mehr, können manchmal auch 10 Kilo heben. Und was ich besonders beeindruckend fand, war eine Drohne, des Hafenbetreibers Hala, die ist das mal, sieht ein bisschen aus wie so ein Nurflügelflugzeug, hat mehrere Rotoren, steigt damit senkrecht in die Höhe, das ist relativ laut und wenn sie dann da oben ist, dann ist sie richtig leise und gleitet dahin, also so ein Gleiter. Also da gibt es wirklich Anwendungen, wo man denkt so, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert.
Vielleicht auch ein Ausflugstipp gleich für dich und deine Familie für dieses Wochenende. Vielen Dank, Dietrich. Ja, heute geht es ja los mit der Fußball-Europameisterschaft und damit auch mit dem großen Fanfest bei uns hier in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld. Da können sich bis zu 50.000 Menschen zusammen die Spiele ansehen. Unser Reporter Carsten Sekund war da heute schon mal unterwegs und hat sich alles vor Ort angeschaut. Carsten, wie steht's mit den Vorbereitungen? Ist denn alles bereit für den ersten großen Abend heute?
Mein Eindruck, es ist angerichtet, bis auf einige Kleinigkeiten. Da müssen noch so ein paar Leitungen und Kabel gecheckt werden. Viele Putzkolonnen waren heute unterwegs, um nochmal alles auf Hochglanz zu polieren. Unter anderem wurde auch das große Riesenrad, 50 Meter hoch, Name Sonnenrad, noch einmal frisch geputzt.
Okay, es soll ja ein großes Fest werden, auch für Familien, aber im Zentrum steht natürlich der Fußball. Was empfehlen denn eigentlich die Organisatoren? Wie lange vorher sollte man da sein vor einem Spiel, wenn man einen richtig guten Platz vor der Leinwand bekommen will?
Das hängt ein bisschen davon ab, ob Deutschland spielt oder nicht. Bei den Deutschlandspielen sollte man so früh wie möglich kommen. Also wer heute noch bis 19.30 Uhr hierher kommt, der hat wahrscheinlich gute Chancen, nicht lange warten zu müssen.
Ja, ich will jetzt hier die Vorfreude ja gar nicht trüben. Aber wo tausende Menschen zusammenkommen und da dicht an dicht stehen, da kann es natürlich auch immer mal wieder zu Konflikten kommen oder zu Diebstählen, zu sexuellen Übergriffen, zu Anfeindungen. Um die Besucherinnen und Besucher auf dem Fanfest zu schützen, hat die Stadt zusammen mit dem Veranstalter ein Schutzkonzept erarbeitet. Susanne Röse, du hast dir das mal genauer angesehen. Wie sieht das aus?
Ja, das ist eigentlich auch schon eingeübt. Also manche kennen das vielleicht auch vom Reeperbahn-Festival. Da laufen geschulte Mitarbeiter. Man nennt das Awareness-Mitarbeiter. Das ist ein Awareness-Konzept. Da geht es um Bewusstsein und um Achtsamkeit. Oder wie gehen wir respektvoll und würdevoll miteinander um, wertschätzend. Und die achten darauf. Also die laufen über das Gelände, über die Fanmeile. Die sind auch im Volksparkstadion unterwegs, immer in Teams. Und erkennbar an lilafarbenen Jacken bzw. Westen. Und die sind erstens ansprechbar. Man kann sie aber auch herbeirufen, wenn man sich bedrängt fühlt oder angegriffen wird. Überall sind so gelbe Banner, Plakate zu sehen. Genau, da steht da auch Awareness drauf und für Vielfalt und Toleranz. Und da gibt's auch einen QR-Code, den kann man scannen und dann wird man geortet und die sind dann sehr schnell zur Stelle. Man kann sich aber auch an das Team wenden, wenn man etwas beobachtet. Da gibt es zum Beispiel ein Zelt, das ist so eine Anlaufstelle, da kann man auch hingehen. Und dort finden auch Leute, die bedrängt worden sind, die irgendwie Hilfe bedürfen, Hilfe, Beratung und auch Schutz.
Ja, okay. Gutes Konzept, aber wir hoffen, dass es eigentlich nicht benötigt wird auf
dem
Fanfest,
natürlich,
dass es zu keinen Vorfällen kommt oder zumindest zu nicht so viel.
Es soll ja unbeschwert sein und fröhlich für uns alle, oder?
Genau, und da hoffen wir mal, dass es auch so funktioniert. Ja, vielen Dank, Susanne. Ja, und ehe wir jetzt ins Wochenende starten, natürlich gibt es in der Stadt dann nicht nur Fußball, sondern es ist auch kulturell einiges los. Was alles, das erzählt uns Annette Matz aus der Kulturredaktion. Aber erstmal habe ich hier ja noch eine kleine Aufgabe zu meistern, denn wie immer am Freitag hast du ein Geräusch mitgebracht, Annette, das ich erraten soll. Da muss ich jetzt mal gestehen, ich bin da richtig ein bisschen aufgeregt. Ich habe das nämlich selber noch nie gemacht. Also,
das ist mir immer meine größte Freude und ich bin immer total gespannt. Na, wir spielen es mal ein. Mach mal.
Na, das ist eine Fanfare.
Ja. Aber nichts mit Fußball.
Nichts mit Fußball. Nein, okay, alle Fanfaren, finde ich, hört man sonst auch gerne mal so am Michel, wenn irgendwas am Michel los ist. Das würde ich jetzt mal so vermuten.
Nein, falsch.
Du schüttelst den
Ganz
Kopf.
Falsch.
Ganz falsch. Ja. Okay, jetzt überlege ich, was ist das Gegenteil von Michel? Das Gegenteil von Michel wäre irgendwie so ein Schlagermove, ist aber nicht an diesem Wochenende. Nee, ich muss passen.
Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist eine Hupe. Und wo sind Hupen?
Auf dem Fanfest.
Nee, aber ich mache ja nichts über Fußball.
Ach so.
Wo sind noch Hupen? In Autos.
In Autos.
Genau.
Die Verbindung jetzt von Auto zu Kultur, da bin ich jetzt gespannt.
Ja, ich habe zwei ganz tolle Ausflugstipps. Also ein Ort, den ich besonders liebe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist die Tankstelle Brandshof. Das ist so eine historische Tankstelle aus den 50er Jahren und da finden immer mal wieder Veranstaltungen statt. Es ist wirklich toll da. Und was hat das mit Autos zu tun? An diesem Wochenende, nämlich am Sonnabend, kann man sich dort alte Porsches angucken. Und das Ambiente ist 50er. Die Leute sehen aus wie aus den 50ern. Es ist echt ein Erlebnis und man kann da wunderbar mit dem Fahrrad hinfahren. Man fährt so an den Deichtorhallen vorbei, am Blumengroßmarkt vorbei, Harry Potter vorbei, biegt dann links ab und dann ist man an der Tankstelle. Also morgen Oldtimer Porsches. Um 10 Uhr geht es da los. Und mit Kind und Kegel kann man übrigens auch zu Planten und Blumen. Da ist dieses Wochenende dieses super bekannte Laut und Luise. Da können Kinder Musik machen. Gibt es auch zwei Bühnen. Und ich möchte noch einmal das Wort Fußball sagen. Ich kann es natürlich nicht anders in dieser Situation. Es gibt eine Fußballoper im Opernloft am alten Fährterminal. Und da kann ich nur sagen, schon der Blick allein ist wirklich ein Besuch wert. Man guckt da aufs Wasser, die großen Pötte fahren da vorbei. Das ist wirklich richtig cool. Es gibt, also man kann es sich nicht vorstellen, Oper und Fußball funktioniert aber offenbar ganz gut. Kann man sich anschauen morgen wieder um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab 28 Euro.
Okay, also ich kann mir da auch wirklich unter einer Fußballoper so gar nichts vorstellen. Mhm. Du hast mich wirklich neugierig gemacht. Sehr daher vielen Dank für diese tollen Tipps.
Gerne.
Ja, und ich starte dann auch mal ins Wochenende. Und nein, ich gehe nicht aufs Fanfest, sondern gehe die freien Tage erstmal ein bisschen ruhiger an. Also ich wünsche euch schöne Tage und Hamburg heute gibt es dann nächste Woche wieder.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.